Servus und willkommen bei Freude und Getränke, dem Familienpodcast der Otterkiner Getränke AG. Folgt uns nun in die vielfältige Welt einer Wiener Institution und ihrer Tochterunternehmen. Eines versprechen wir euch, so habt ihr Getränke noch nie gehört. Herzlich willkommen zu Folge 4 von Freude und Getränke. Mein Name ist Markus Raunig, ich bin der Vorstand der Otterkiner Familiengruppe und freue mich, diesen Podcast zu hosten. In der heutigen vierten Folge unseres Podcasts freue ich mich ganz besonders, meinen heutigen Gast Engelbert Wenkheim bei uns begrüßen zu dürfen. Servus Engelbert.
Guten Morgen.
Lieber Engelbert, du hast kürzlich deinen 90. Geburtstag gefeiert. Dazu erst einmal herzliche Gratulation von uns allen und ich nehme an, auch von all unseren Hörerinnen und Hörern. Ich habe mir in der Vorbereitung ganz viele Gedanken gemacht, was ich dich fragen könnte, was unsere Themen sein könnte. Bin dann aber darauf gekommen, dass man mit dir keine Vorbereitung braucht, dass man sich einfach in das Gespräch hineinbegibt. Und so möchte ich das gerne auch tun. Und ich glaube, ganz viele von unseren Hörerinnen und Hörern kennen dich, würde dich aber trotzdem bitten, dich einfach einmal ganz kurz vorzustellen.
Also ich bin ein Flüchtlingskind. Ob man da stolz sein kann oder nicht, weiß ich nicht. Mit 10 Jahren sind meine Eltern aus Ungarn geflohen, bin in Ungarn geboren, bin auch heute noch Ungar und Österreicher, weil Ungarn die Sitte haben, dass du von Geburt aus Ungar bist und eigentlich die Staatsbürgerschaft nicht aberkannt wird, wenn du eine andere annimmst und du musst selber darauf verzichten. Alle deine Nachfolger werden auch Ungarn nach dieser Regel, wo immer sie auf der Welt geboren sind und sind nach Österreich geflüchtet und waren an diesem historischen Tag, als die Oper bombardiert wurde, waren wir als Flüchtlinge im Hotel Bristol und ich habe aus dem Fenster mit 10 Jahren gesehen, wie die Oper gebrannt hat. Und da gibt es eine angebliche Geschichte von mir, die ist vielleicht ganz nett. Mein Vater hat die schreckliche Grippekrankheit im Jahr 18, im Ersten Weltkrieg, erwischt und hat sein Leben lang gezittert. Es war kein Parkinson, aber es war so eine ähnliche Krankheit. Aber er konnte eigentlich alles machen, aber hat fürchterlich gezittert. Und meine Mutter, die 20 Jahre alt war, als ich auf die Welt gekommen bin, sie hat mir da gesagt, Engelbert, setz dich auf den Papa seinen Fuß, damit er einschlafen kann. Und ich soll gesagt haben, Papa zittert immer, Opa brennt nur einmal. Da geht die Flucht weiter Richtung Enns. Wir waren dann in Oberösterreich, letztlich in Vorarlberg. Es war so, dass ich eine Schwester habe, die ein Jahr jünger ist als ich und sie beide sind dann dort ins Internat gegangen. Das war im Jahr 46. Es ist ein Jesuiteninternat gewesen, wo ich meine Schule besucht habe und meine Schwester war im Sacré-Cœur in Breget. Das waren zwei berühmte Schulen und ich muss sagen, das war eine sehr schöne, aber letztlich ist es eine sehr traurige Zeit geworden, weil meine Mutter im Jahr 47, ein Jahr später, gestorben ist an einem Unfall und mein Vater 3 Jahre später, 49, gestorben ist. Und sowohl die Jean-Marie, meine Schwester und ich, waren vollweise, aber es waren zwei sehr nette Freunde, wunderbare Freunde meines Vaters, die eigentlich uns dann aufgenommen haben. Der eine war wirklich auch vom Schicksal sehr betroffen, weil er vom Jahr 38 an bis zum Jahr 45 im KZ war, in Dachau, Mauthausen, Zwangsarbeiter in Steyr und so weiter. Das Glück war, dass er überlebt hat. Und der andere Onkel war auch ein besonders netter Mensch. Beide sind urösterreichische Familien, eben ein Graf Akko, ein Graf Seilam. Aber der Onkel Cepi Seiler, der heute zum Beispiel Namenstag hätte, der war englischer Staatsbürger und dadurch musste er natürlich im Jahr 38 auch das Land verlassen. Also im Grunde genommen war es ein unglaubliches Schicksal, dass gerade zwei, die im Gefängnis den ganzen Krieg waren und wirklich mitgemacht haben, das Naziregime, und dann einer, der eigentlich in dieser Zeit frei war, dass man da die Kinder übernommen hat. Und dann war ich halt in der Stelle. Ich war kein wunderbarer Schüler, war aber sehr gerne bei den Jesuiten und habe sehr viel mitbekommen. Was ich nicht wirklich geschafft habe, war Latein und Griechisch. Aber ich habe im Laufe der Zeit, ich glaube, ich war in der dritten Klasse Gymnasium, habe ich eine mathematische Erfindung gemacht. Ein Neuneck, das wurde da patentiert und alles Mögliche. Das hat mir natürlich eingetragen, dass ich in Mathematik eigentlich immer eine sehr gute Note gehabt habe und eigentlich Mathematik sehr gern gehabt habe. Es war dann so, dass ich dann, ich war dann wieder am Durchfallen, habe aber eigentlich eine Durchschnittsnote von, was weiß ich, von 1,9 oder soll es 2 gewesen sein gehabt, aber mit 2, wie wir immer gesagt haben, Pinch, also 2 Fünfer. Irgendwie war die Überlegung, dass wenn ich in die Realschule gehe, dort weitermachen kann in der nächsten Klasse, weil dort nur mathematische Fächer gefragt waren. Naja gut, das ist auch nicht ganz aufgegangen, wurscht. Aber ich war in der Realschule und habe letztlich maturiert in Salzburg und war sehr viel zu Hause, weil da mein Vormund, der Cepi Seilam, hat ein Haus in Kitzbühel gehabt und da habe ich eine große Liebe zum Skifahren gehabt, weil ich mir gedacht habe, ein Kind aus der Puste sollte eigentlich irgendwie gut Skifahren können. Also das haben wir dann irgendwie hingebracht. Und letztendlich war ich dann auch einmal Skilehrer in Kitzbühel. Nicht sehr lang, aber da war ich immer sehr stolz drauf, dass ich als Ungar und als Pusterkind eigentlich doch ganz gut Skifahren erlernen durfte. Dann kam der große Wunsch, was werde ich? Und ich habe einen sehr netten älteren Herrn gekannt, der Architekt war. Und ich habe dann irgendwie den Wunsch geäußert, vielleicht Architekt zu werden. Und mein Onkel, der das alles finanziert hat, hat gesagt, ich finanziere dir alles, aber keinen Architekten. Das ist ein viel zu schwieriger Beruf. Und so bin ich auf die damalige Welthandel und habe sehr nette Freunde dort gefunden, die mich auch im Leben sehr weit begleitet haben. Und habe eigentlich im Rahmen meines Welthandelsstudiums und dann Arbeit auch in London und so, habe ich dann meine jetzige Frau, die Ruth Hammer, kennengelernt. Aber irgendwie sind wir dann später, dass wir uns wirklich dann verlobt und geheiratet haben, eine Art, wie wir uns auch damals schon kennengelernt haben, waren natürlich die Ungarn-Flüchtlinge 56, wo ich mit meinem nicht ganz vergessenen Ungarisch und der Ruth und mit ihren Freundinnen in Eisenstadt sehr geholfen haben. Und letztlich ist man etwas immer skeptisch den Ungarn gegenüber gewesen. Vielleicht heute auch, ich weiß es nicht. Und viele, viele Jahre später hat mich einmal mein großer Freund Karl Blaschek gefragt, wieso tust du als Kammerfeind jetzt in der Kammer den Industrieopern abgeben? Er sagt, Karl, ich glaube, das kannst du nicht verstehen.
Wenn ich vielleicht ganz kurz ergänzen darf für unsere jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, Karl Blaschek war der Gründer und Eigentümer der bekannten Lebensmittelhandelskette Billa und damit auch ein großer österreichischer Unternehmer in der Geschichte.
Und ich habe ihm gesagt, schau, Karl, ich verdanke wirklich wahnsinnig viel, dass ich in Österreich aufwachsen konnte, dass ich so liebe Menschen gehabt habe, die mir irgendwie Chancen gegeben haben. Und in irgendeiner Form habe ich mir gedacht, muss ich da auch einen Dienst erweisen, auch wenn ich selber ein ziemlicher Kammerskeptiker war. Ich kann mich erinnern, wie ich da in die Kammer gekommen ist, da war der Salinger, der Rudi Salinger, mit dem ich auch immer riesige Dispute gehabt habe, weil, wie du weißt, der Bierpreis war eines der umstrittensten Preise, die es überhaupt gegeben hat. Und es war da immer eine riesige paritätische Kommission, hat beschlossen, ob man 10 Groschen mehr hat oder weniger. Also 10 Groschen war da sowieso schon eine Welt damals. Und bei irgendeiner Gelegenheit, wo alle meine Kollegen, die alle fürchterlich gescheit waren und arrogant und überheblich, hat der Salinger diese Herrschaften gefragt, naja, wie ist das? Sind Sie einverstanden mit diesem Bierpreis? Also die alle nicken natürlich und dann schaut er mich an. Ich war natürlich ein kleines Würstel, kann man sagen. Ich habe gesagt, nein, Herr Präsident, sofort höre ich den Chor meiner Kollegen. Das, was der Engelbert sagt, gilt sowieso nicht, so ungefähr. Dann ist er sofort zu mir gekommen. Das waren noch Politiker, die er gespürt gehabt haben. Hat mich umarmt, hat gesagt, wie haben Sie das gemeint? Hab ich gesagt, ich habe das so gemeint, wie es gesagt hat. Mit dem Preis kommen wir nicht weiter. Ja, das ist ja lächerlich. Ja, also es waren ja wirklich Streitereien um jeden Cent, jeden Groschen. So bin ich in die Kammer gekommen. Es haben mich alle angeschaut, wie wenn jetzt der Teufel selber dort einzieht. Und wer mich wirklich, also da, er war ja ein Kopf kleiner als ich, das heißt direkt so raufgesprungen, hat mich umarmt, wie wenn er einen verlorenen Sohn gefunden hätte. Und das war eigentlich wahnsinnig nett. Dann wurde ich vom Generalsekretär auch empfangen. Und so ungefähr kann man überhaupt mit diesen Menschen reden, ja.
Und er, aber Entschuldigung, jetzt lass uns einen Schritt zurück machen. Das war ja schon ein bisschen später. Deine Zeit in der Brauerei hat dann begonnen 1962 oder 1963, wenn ich mich richtig erinnere.
62.
Wie ist das damals zustande gekommen? Dein Einstieg nach dem Studium, nach dem erfolgreichen Studium auf der Uni für Welthandel, Diplomkaufmann mit dem Abschluss, dann, was ist dann passiert und wie ist es dazu gekommen, dass du in die Otterkringer Brauerei eingetreten bist?
Naja, das war schon durch meine Heirat mit der Ruth, mein Schwiegervater. Ich wollte eigentlich nicht in die Brauerei. Ich war ja auch nicht so ein totaler Biermensch in irgendeiner Form. Aber mein Schwiegervater hat etwas sehr Nettes gesagt. Er hat gesagt, Engelbert, du musst in die Brauerei kommen, weil ich glaube, dass du rechnen kannst, was wir Hamers nicht so ganz haben. Und so bin ich eigentlich in die Brauerei gekommen. Ich muss aber da auch ein Wort zu meinem Schwager Billy sagen, der um 2 Tage älter ist als ich. Der hat mir einen sehr, sehr netten Brief geschrieben, bevor ich den Gedanken gefasst habe, in die Brauerei zu kommen, dass ich mich sehr freuen würde, wenn ich auch mitmachen würde. Und eben dann ist dieses Wort Buchhaltung passiert, dass man eine Buchhaltung ordentlich haben sollte, was sehr richtig ist. So sind wir beide da eingetreten. Er hat mein Stefan absolviert, also die Bierbrauer-Universität, die beste Bierbrauer-Studium, was man eigentlich in der Welt haben kann, und hat auch Jus studiert. Und so haben wir dieses Gebiet eigentlich sehr schön abgedeckt. Und was vielleicht wirklich erwähnenswert ist, weil damals war das ja fast ein No-Go, ist, dass wir beide 28 Jahre alt waren und sein Vater, mein Schwiegervater, gesagt haben, Burm, macht's es, und was ihr macht's, macht's. Und wenn ihr eine Frage habt, dann fragt's mich.
Engelbert, und was waren dann, wenn du jetzt quasi auf 60 Jahre in der Brauerei und mehr zurückschaust, 60 aktive Jahre, was waren denn für dich die prägendsten Erlebnisse und Ereignisse in diesen Jahren Otterkring? Wo würdest du sagen, sind die Ereignisse gewesen, die das Unternehmen dann grundsätzlich verändert haben und in die Richtung gebracht haben, in der es heute ist? Was würdest du da meinen?
Es war ja alles sehr kompliziert damals, weil da ist nicht einem gesagt worden, du bist jetzt da, das ist dein Schreibtisch oder was? Du hast ja eigentlich nicht einmal gescheit einen Schreibtisch da so. Also es war nicht klar, was er eigentlich macht, ja.
Es gab keine Job Description, wie das so schön heute neu modern heißt.
Also absolut unmöglich. Und insofern muss ich sagen, steckt vielleicht in jedem Ungarn das Rechnen. Also das war mir nach 1-2 Jahren irgendwie klar, dass wenn wir unser Bier nicht verkaufen können, wir keine Buchhaltung brauchen, ja. Also die Buchhaltung war für mich eigentlich nicht das Prägende, ja. Das Prägende war mir der Markt. Mhm. Und vielleicht ist dieser Gedanke, den ich einmal gehabt habe, Architekt zu werden, hat mir sicher irgendwie geholfen, weil wirklich Marketing in dem Sinn hat es ja nicht gegeben. Es hat ein Bierkartell gegeben, was sowieso irgendwo immer hinterfragt wurde, aber keiner hat es anrühren wollen und es, oder in Frage stellen wollen. Und dann habe ich das Glück gehabt, irgendwo einen Grafiker kennenzulernen, der wiederum auch die Grafik bei der Firma Manner gemacht hat. Irgendwie hat die Firma Banner schon mit einem norddeutschen Berater, wie meine ganzen damaligen Kollegen hier ihn genannt haben, den Herrn Glatz vorgestellt. Und der ist eigentlich jahrelang ein Begleiter gewesen. Er war Marktforscher und hat eigentlich sehr viel eingebracht. Und es war dann so in den Jahren, 2-3 Jahre später, haben wir dann begonnen nachzudenken, wo wir eigentlich stehen. Und durch seine Marktforschung haben wir eigentlich sehr gut herausgefunden, dass man zwar uns geschätzt hat, aber es war so, die Quintessenz war, das sind sehr liebe, nette Leute, die da alle arbeiten in Otterkring. Das Bier ist auch ganz gut, aber Chancen haben sie null. weil die Schwechater Brauerei wird das alles aufkaufen. Das war eigentlich dann der Beginn, dass sie eine neue Marke Goldfassl aus dem Boden geschafft hat. Und da gibt es vielleicht eine sehr nette Geschichte. Weil ich habe dann Dietrich Glatz gesagt, du, weißt du was, wir haben da so viele Holzfässer. Und wirklich, da war, die Brauereien waren auch wirklich in einem Zustand, wie es, ich glaube, 1910 war, ja, verstehst du? Und da sage ich, du, wir lagern da das Bier und die größte Konkurrenz war ja der Wein. Also der Wein, Wein und Bier war so eine Art, das war so ein Zyklus, und den wir eigentlich sehr gut begriffen haben. Vielleicht war das wirklich das Glück, dass du so jung warst und nicht in einer Welt gelebt hast, die alles für selbstverständlich, also Kartell und alles. So. Und habe ich gesagt, wir müssen da irgendwie was machen mit einem Fassl. Sagt er, ja, klingt gut, Fassl, goldenes Fass. Ist doch ein guter Name. Also gut, wir waren total stolz über diesen Namen. Kennst du überhaupt die Geschichte?
Nein, nein. Das ist auch für mich neu, die Geschichte. Jetzt bin ich sehr gespannt.
Also die Geschichte, also gut, wir gehen zu unserem, also der Zeichner. Und der war natürlich ein Ur-Wiener und so weiter. Da sagen wir beide ganz stolz, wir haben jetzt die neue Marke und es heißt Goldenes Fass. Ich habe gesagt, wie heißt das? Goldenes Fass? Unmöglich. Ich sage, ja, bitte, kann ja nicht unmöglich sein. Wieso? Das war das Puff. Bis zum Jahr 45. Alle Soldaten sind dorthin gegangen. Du kannst das nicht machen. Ihr könnt es nicht machen. Sie können das nicht. Also der Glatz hat sofort, hat er gesagt, na, dann nennen wir das nicht Goldenes Fass, sondern Goldenes Fassl. Er hat gesagt, na, das ist eigentlich gut. Was sagen Sie dazu? Na ja, aber das ist die Assoziation und so. Haben wir eine Marktforschung gemacht? Und in der Marktforschung ist rausgekommen, jeder, der 18 Jahre alt war, also die 18-Jährigen mussten ja noch einrücken, haben das goldene Fass gekannt, auch wenn sie es nicht selber. Aber vor den Kollegen haben sie alle gewusst, was das goldene Fass ist. Aber alle anderen haben keine Ahnung gehabt. Das war da auf der Lerchenfelder, Lötzl da. Ich glaube, das ist weggebobbt oder irgend sowas. Also gut. Und dann haben wir es trotzdem gemacht. Und dann ist ja der alte Walter Markov, Besitzer der Schwegatter Brauerei, also das war eigentlich damals der wirklich Reiche, also wenn man von einem reichen Menschen geredet hat, von dem Walter Markov, also der alte Mann von Walter Markov geht zu meinem Schwiegervater und sagt ihm, weißt du, was deine Buben da machen? Ich sage, was meinst du? Die machen was Fürchterliches. Ich sage, was ist ihnen denn eingefallen? Nein, ich kann das gar nicht sagen, was sie machen. Aber sag's mir doch. Also, sie nehmen von diesem alten Puff da, am Gürtel nehmen sie den Namen für ein Bier von euch. Hat er gesagt, na ja, wenn sie glauben, dass das gut ist, sollen sie es machen. Gut, dann ist es weitergegangen. Etwas, was natürlich die Otterkringer immer benachteiligt hat, und das war ja die Art, wie sie uns ja eigentlich umbringen wollten, war natürlich das Kartell. Weil es war in Wien, vor allem war das Fassbier, war praktisch also für jeden Wirt insofern geschützt, dass die Brauerei war der ewige Lieferant eines bestimmten Gasthauses. Und es war sehr schwierig, ein solches Gasthaus zu übernehmen. Was aber nicht in den Kartell gefallen ist, sondern eine Art Quotenkartell, und wo man halt Strafe gezahlt hat, wenn man zu viel Flaschenbier geliefert hat. Aber die Tendenz war natürlich auch sehr stark zum Flaschenbier. Und dadurch sind wir halt sehr viel sehr ins Pönale gekommen, wo wir sehr viel Strafe zahlen mussten. Ja. Das war natürlich eine sehr schwierige Zeit. Und außerhalb von Wien, natürlich haben wir schon in Baden oder in gewissen Gegenden, haben wir schon auch Gasthäuser gehabt.
Aber es war weitestgehend eine Wiener Brauerei für die Wiener Gasthäuser. Sag Engelbert, und dann hat sich ja irgendwann einmal das Thema Bier erweitert und dann kam ja unsere heutige Tochtergesellschaft, die Vöslauer, dazu. Wie hat sich denn das eigentlich zugetragen? Oder kommt davor noch was anderes?
Naja, vielleicht nur eine Sache jetzt ganz kurz so. Dieses Kartell hat uns natürlich fürchterlich eingeengt und ich habe dann eben irgendwie Kontakt zu Pepsi-Cola aufgenommen. Es hat schon den einen oder anderen in Österreich gegeben, in Tirol, der Pepsi abgefüllt hat, aber es war eigentlich nicht wirklich noch etabliert. Und ich habe eigentlich Pepsi aus dem Grund irgendwie angesprochen, weil ich gesagt habe, wir müssen uns im freien Markt einfach bewegen. Und das war auch eine brutale Zeit, weil der Coca-Cola-Besitzer war der Herr Lovrek. Damals hat sich ja jeder jeden gekannt. Da war ja nicht irgendwo irgendwelche Amerikaner oder Holländer oder weiß der Kuckuck was, die da das große Zepter, das waren alles eigentlich österreichische Unternehmer. Und der Herr Lovrek hat uns gebeten, dass er gerne einen Termin hätte mit dem Bruder meines Schwiegervaters, dem Onkel Robert. Und also der Onkel Robert war mehr in der Wirtschaft eingebunden und so. Mein Schwiegervater hat sich da eigentlich mehr um die Landwirtschaft und die Brauerei gekümmert. Und da haben wir ein Gespräch gehabt, der Billy und ich und der Onkel Robert, und da ist der Lovrek gekommen und hat uns gesagt, also wenn wir, aber es war schon alles, wir waren schon im Aufstellen der Anlagen und alles.
Wie die Pepsi-Abfüllung.
Ja, also wenn wir nicht davon lassen, Pepsi abzufüllen, dann kann er uns nur sagen, dass er uns umbringen wird, ja. Aber so wirklich, wortwörtlich, ja. Er bringt uns um. Naja, wird Zeit. Der Billy und ich hat uns so angeschaut. Der bringt uns um. Wie macht er das? Also gut, das hat uns so nicht wirklich imponiert. Da diese Aussage, der Onkel Robert natürlich, war natürlich immer, der war immer eingebunden in alle Kartelle und Ecke. Naja, bei dem hat es gleich zum Flattern angefangen. Aber ich sag, der Onkel Robert, bleib schön ruhig. Wir werden das schön machen und so weiter und so fort. Dass das also wirklich brutal war, das kann ich euch schon sagen, weil die haben unser Gebinde, weil das teuerste fast an diesem ganzen Beginn war ja das Gebinde, haben die eingesammelt, sind auf die Donaubrücken gefahren und haben sie in die Donau geschmissen. Ja, unser Gebinde. Das ist dann auch, ich weiß nicht, entweder untergegagelt oder vielleicht findet man heute noch Flaschen.
Heute Pepsi-Flaschen.
Aber irgendwas hat uns gefehlt und unser alkoholfreies Geschäft ist eigentlich gut gelaufen. Und ich habe damals mit dem Hans Meyer, der war nicht nur Parteiobmann der Sozialisten in Wien, sondern der war eigentlich der wirklich mächtige Vizebürgermeister und Finanzmann. Und der hat immer sehr viel Verständnis für uns gehabt. Er hat zwar einmal uns was fürchterlich Wehes angetan, also das hat er ja allen angetan, nur wir haben es am meisten gespürt. Er hat den Wasserpreis von einem Schilling auf 10 Schillinge angehoben, aber mit einem Gatsch. Und natürlich war In einer Brauerei ist überall das Wasser geronnen. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Eigentlich mussten die Mitarbeiter im Keller mit Stiefeln arbeiten, weil jeder hat das Wasser rinnen lassen. Grundsätzlich eine richtige Maßnahme, um Wasser zu sparen, aber für die Brauerei Otterkrieg war das nicht. Also das war eine riesige Kapp-Situation. Wir haben uns sehr gut kennengelernt. Und ich kann mich erinnern, also er hat gesagt, Herr Wecker, wir werden das irgendwie regeln und so weiter. Weil sie haben auch für das Bier, was wir aus der Brauerei hinausgeführt haben, haben sie nämlich auch noch das Abwasser verlangt. Weil es war ja nicht nur das Wasser, sondern auch das Abwasser, was auch noch zusätzlich gekommen ist. Also es war ein ziemliches Fiasko. Aber wir haben uns sehr gut kennengelernt, schätzen gelernt. Habe ihn auch einmal gebeten, irgendwie mir zu helfen mit unserem Betriebsobmann, weil eigentlich habe ich mein Leben lang einen Kampf mit unserer Gewerkschaft gehabt in der Brauerei. Aber das gehört wahrscheinlich zu jedem Umgang dazu, dass er mit irgendjemandem Krieg führt. Und das war halt der Betriebsratsobmann, mit dem ich ja persönlich mich auch ganz gut verstanden habe, aber wenn's hart auf hart gegangen ist, war er mein nicht geliebter vis-à-vis. Dann hat er, also der Hans Meyer, in einer so einer Situation, wo es wirklich Knopf auf Knopf mit dem Betriebsrat gegangen ist, hat er gesagt, Egbert, ich helfe dir. So haben wir uns sehr gut kennengelernt. Und eines Tages, und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, ich sage ihm, schau, Hans, ich brauche deine Hilfe. Was kann ich da helfen? Er sagt, schau, die Z hat die Pöslauer. Wir wissen
kaum. Z, damals Zentralsparkasse, auch nur um das aufzuklären.
Das war die eigentlich eine der großen Banken. Eigentlich war es die Stadtsparkasse und dadurch war der Einfluss eigentlich des Finanzstadtrat ist natürlich sehr groß dort. Und dann sage ich, wir wissen eigentlich nicht mehr aus, haben eigentlich keinen Platz. Es würde uns sehr helfen, wenn wir dort eigentlich auch unser Pepsi abfüllen könnten und so weiter und so fort. Und über den Hans Meyer und jetzt muss ich wirklich sagen, auch den Alfons Heiden, dem ich sehr dankbar bin, weil der hat das Ganze dann durchgeführt.
Der war der damalige Generaldirektor der Z-Sparkasse, der Zentralsparkasse.
Haben wir dann die Pöslauer kaufen können, die damals so einen Marktanteil, sagen wir, um die 15% gehabt haben. Römerquelle war sehr stark, aber eine riesige Rückholaktion im Jahr 93, 94 hat uns sehr getroffen. Da haben wir eigentlich eine Art Neubeginn gehabt. Und was uns sehr, sehr geholfen hat, war natürlich der Beitritt zur EU, weil praktisch dann auch die Gebindefrage frei wurde. Es durfte jeder Unternehmer jedes Gebinde benutzen, das er für seine Produkte haben kann. Und das waren vielleicht zwei Länder, Dänemark und Österreich, wo eine sehr starke Glasorientierung war. Und das hat uns sehr geholfen, dass wir heute natürlich mit der sehr, sehr guten Mitarbeit und Marketing von Pöslauer, ist es uns gelungen, Marktführer zu werden. Worauf ich aber am meisten stolz bin, dass das große Mineralwasserunternehmen ist, das heute noch österreichisch ist. Das muss man hier wirklich einmal auch sehr stark betonen. Sowohl die Römerquelle gehört indirekt heute einer griechischen Familie, weil Coca-Cola gehört auch dieser griechischen Gruppe. Natürlich ist Coca-Cola, glaube ich, auch dort irgendwie beteiligt. Und die Waldquelle auch einer italienischen Gruppe über die Tschechoslowakei und Ungarn. eigentlich nicht mehr österreichischer Besitz ist und ich muss wirklich auch unseren Mitarbeitern danken, dass sie ein so tolles Unternehmen heute so weiterbringen. Und
absolut. Und die Fürslau ist wirklich ein Teil unserer Unternehmensgruppe, der uns sehr, sehr viel Spaß macht und noch einmal rückblickend, glaube ich, eine sehr, sehr visionäre und weise Entscheidung, damals schon auf alkoholfreie Getränke zu setzen. Ich habe dann noch ein Thema, das ich gerne mit dir besprechen möchte. Wir haben einen dritten Teil in unserem Unternehmen, das ist der Getränkehandel. Wie hat sich das entwickelt? Ihr habt ja das Unternehmen auf drei Beine gestellt, auf drei Säulen gestellt. Das ist einerseits das Herzstück, die Brauerei. Dann gibt's das ganze Thema alkoholfreie Getränke rund um die Vöslauer. Und dann, was die wenigsten ja wissen, mit Del Fabbro Kollerich heute ein sehr, sehr großer und wichtiger Getränkehändler, speziell im Osten Österreichs und mit Abstand die Nummer eins am Markt. Wie hat sich das zugetragen?
Naja, also fangen wir an mit dem älteren Teil, ist der Del Fabbro. Das war ein Studienkollege von mir, der sehr früh, eigentlich nach seinem Studium, Bierimport begonnen hat. Es war Königsbacher und hat eigentlich ein sehr schönes Unternehmen aufgebaut. Er war eigentlich in seiner Art ein genialer Mensch. Man hat ihn den Unternehmer genauso wenig angesehen wie das Doktorat. Er war einfach ein Multitalent. Vielleicht hat ihm auch im Leben sein Schicksal geholfen, dass er bei seinen Großeltern aufgewachsen ist. Und der Großvater war der Generaldirektor von Perlmoser. Und wahrscheinlich hat er in seinem Leben nichts anderes gehört zum Mittagessen. Das war halt damals so, dass die Chefitäten nach Hause gekommen sind zum Essen. Hat er sein Leben lang nichts anderes gehört wie Wirtschaft. Aber er selber war eigentlich gar nicht so ein, aber hat das wirklich sehr schönes Unternehmen aufgebaut. Dann hat er leider einen Unfall gehabt und sein Sohn hat das übernommen. Aber vorher schon ist er gekommen und sagt, du Engbert, könnt ihr euch nicht bei uns beteiligen? Und so sind wir dort eingestiegen.
Das heißt, Del Fabbro kam aus der Weinwelt und wir sind dann eingestiegen und haben das...
Und das war halt eine Art Beteiligung von uns, im Grunde genommen immer sehr unabhängig von der Brauerei. Zum Karl Kollerich hatten wir auch ein besonderes Erlebnis. Irgendwo war so wieder mal irgendein Geburtstag von mir, weiß nicht, 70. oder irgend sowas. Und ruft mich ein alter Mitarbeiter von uns an, der uns eigentlich immer nur Schwierigkeiten gemacht hat, aber er war beim Kollerich, ist er gelandet und eines Tages ruft er mich an und sagt, Herr Wenkheim, ich muss mit Ihnen reden. Okay. Und ich sagte, ja, du musst ja immer reden mit allen. Und treffen uns und sagt, Herr Wenkheim, ich glaube, der Herr Kollerich sucht einen Partner. Das war dann der Anstoß, weil ich irgendein Erlebnis gehört habe von der Frau Fuchs, Besitzerin der Forstbrauerei, die sich zum 80. Geburtstag, glaube ich, einen Mineralwasserbrunnen geschenkt hat. Habe ich mir gedacht, machst du es danach? Die kann das gut. Also vielleicht wird der Kollerich wirklich irgendetwas, was gut in die Firma passen würde und so. Haben wir uns eigentlich mit dem Karl sehr gut zusammengefunden. Und ich bin ihm heute noch dankbar, dass er weiter Partner ist.
Er ist heute auch noch ein sehr, sehr guter Partner von uns im Unternehmen. Wir haben immer am Schluss unseres Podcasts eine Schnellfragerunde. Ich bitte dich tatsächlich um kurze und schnelle Antworten auf meine sehr, sehr einfachen Fragen. Wir fangen einmal ganz einfach an. Was ist denn dein liebstes alkoholfreies Getränk?
Vöslauer ohne.
Was ist denn dein liebstes alkoholisches Getränk?
Das Otterkringer Pils.
Ein sehr, sehr gutes Bier. Engelbert, wenn du dich zurückerinnerst, wer waren deine drei wichtigsten Weggefährten auf deiner langen beruflichen Reise?
Also sicher der Karl Laschek, der Sigi Menz und mein Schwager Billy.
Und jetzt noch eine etwas privatere Frage nach unserem Motto, wir machen Freude und Getränke. Was macht dir wirklich ganz besonders große Freude?
Die größte Freude habe ich, dass wir als Familie so fantastisch zusammenhalten und eigentlich mit der Christiane als so dynamischen Führerin wir einfach die richtigen Mitarbeiter, die richtigen Mitgestalter eigentlich finden. Weil ich glaube, dass jeder, der sich einbildet, ein Unternehmen führen zu können, nur so handeln kann, weil wir ja, viele verstehen es nicht, wir müssen uns ja nicht mit Rapid vergleichen, aber mit einer wirklich tollen Fußballmannschaft. Es hat jede Zeit, je immer seine Trainer. Und wenn jetzt dort alle nur mit Familienmitgliedern besetzt ist, wird man nicht diese Beweglichkeit oder diese richtige Führungskraft finden. Und ich glaube, dass wir sogar ein ganz gutes Beispiel für ein modernes Familienunternehmen sind. Und das wünsche ich euch allen, die auch mithelfen, auch du, Markus, dass ihr das so auch irgendwie weitergeben könnt. Weil irgendwo kommt der Moment, wo auch die kommende Generation das Familienunternehmen übernehmen muss.
Lieber Engelbert, was für ein Schlusswort. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit heute, für deinen Besuch bei mir, für einen extrem interessanten und sehr, sehr spannenden und emotionalen Einblick in dein persönliches Leben, auch in die Geschichte unseres Familienunternehmens. Ich glaube, wir haben heute eine hochinteressante Podcast-Folge aufgenommen und viele Dinge gehört, die, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern so noch nie gehört haben. Vielen herzlichen Dank und ich freue mich noch auf viele weitere Gespräche mit dir. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es war für euch genauso interessant und ich freue mich schon jetzt auf die nächste Folge von Freude und Getränke, dem Otterkinger Getränke AG Familienpodcast. Bis dahin, macht's es gut und vergesst nicht, wir machen Freude und Getränke.